Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf rüber weg, rüber weg.
Einfach mal lupen.
Ja, guten Tag. Guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem, wann ihr, liebe Hörer, diesen Podcast gerade hört. Jetzt wird wieder geluppt. Das geht nämlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mein Name ist Felix Groß und gemeinsam mit meinem Bruder Toni Groß heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen. Und der Podcast heißt einfach mal Luppen. Und um das nochmal zu wiederholen oder zu erklären, Luppen, ein Wort erfunden von unserem Opa, Bedeutung einfach mal über den Torwart den Ball heben, also lupfen sozusagen. Also das nochmal zur Erklärung. Produziert wird dieser Podcast übrigens von Studio Bummens, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das wollte ich an dieser Stelle gerne mal machen, weil die Jungs sind einfach klasse Typen und machen einen guten Job. Das war nicht abgesprochen, ich hoffe, sie freuen sich trotzdem jetzt. Und jetzt geht's erstmal rüber nach Madrid, ins königliche Schlafzimmer, nämlich zu meinem Bruder Toni. Toni, was gibt's Neues?
Ja, auch hier aus Madrid. Hallo. Und um ein bisschen beim Thema zu bleiben, gut Kick auch an dich. Habe ich natürlich geklaut von meinem besten Freund und vor allem großen Fußballexperten Klaas Häufer Umlauf. Aber das hat auch einen Hintergrund, denn wir haben heute, bevor ich jetzt deine Frage beantworte, viele Sachen, vor allem über Fußball, die wir besprechen können. Größtenteils positive Sachen, was mich sehr positiv auf diese Folge blicken lässt. Aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal, mir geht's gut. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen müde. Also es liegt auch an dir heute, dass du mich hier ein bisschen entertainst.
Aber warum bist du müde? Gestern gespielt,
habe ich gehört. Ja, die aufmerksamen Zuhörer haben ja mitbekommen, dass wir, obwohl wir mittwochs erscheinen mit unserem Podcast, ja montags meistens aufzeichnen. Sprich, wir haben gestern Abend ja 22 Uhr noch gespielt, auswärts. Ich bin hier irgendwann nachts um 4:30 zu Hause eingelaufen, paar Stunden geschlafen, dann wieder zum Training, ja, und jetzt sitze ich hier in meinem Stuhl.
Jetzt musst du schon wieder arbeiten.
Versuche mich aufrecht zu halten, aber bin sehr gut drauf. Ich hoffe, du auch. Was gibt's denn in Berlin Neues zu berichten? Was hast du gemacht die Tage? Was hast du heute noch gemacht? Ich habe ja eine deiner seltenen Instagram-Stories gestern gesehen. Du scheinst irgendwo außerhalb an irgendeinem See gewesen zu sein mit Barney, ist das richtig?
Das ist richtig, bei dem Wetter. Wir haben mittlerweile ja auch hier in Berlin oder in Deutschland ganz gutes Wetter. Das, was du ja fast ganzjährig hast. Da nutzen wir die Chance, gerne mal mit dem Hund an den See zu fahren, damit er sich da ein bisschen abkühlen kann. Ansonsten jetzt.
Ja, wir hatten kurze Nachfrage. Wir hatten es ja letzte Woche. Du hast ja, hast es ja erklärt, dein Hund Barney hatte leichte Probleme in eurem Viertel, weil zwei andere Hündinnen läufig waren. Er war da ein bisschen wuschig. Hat er sich gefangen oder wie ist die Lage? Musstest du deswegen so weit rausfahren?
Das machen wir dann wirklich immer, wenn die Phase ist, aber mittlerweile hat er sich beruhigt. Ich kann ihn wieder freilaufen lassen und er bleibt dann auch bei mir. Nee, aber aktuell, heute kann ich sagen, habe ich mir gerade ein schönes Stück Erdbeerkuchen gegönnt und genieße immer noch so ein bisschen den Klassenerhalt, den wir geschafft haben.
Ja.
Letzte Woche, Dienstagabend war es soweit. Mittwoch früh gegen 5 Uhr war ich dann zu Hause, aber das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern.
Das machen wir auch.
Und auch deswegen kann ich sagen, dass es mir gut geht.
Ja, sehr gut, das glaube ich. Apropos gönnen und Erdbeerkuchen, ich habe mir heute Nacht auch was gegönnt, nämlich nachdem ich hier um 4:30 eingelaufen bin zu Hause, habe ich mich erstmal schön in die Küche gesetzt und habe mir einen riesen Pott Eis gegönnt. Ich saß einfach da, also ich kam mir auch ein bisschen komisch vor, ich saß einfach da alleine in der Küche, die ganze Familie hat geschlafen und habe einfach, habe mich ein bisschen selbst gefeiert, denn das Auswärtsspiel war ja erfolgreich, da kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen drauf zurück, aber auch da.
Hast du im Moment für dich mal gegönnt, ja?
Ich hab mir im Moment für mich gegönnt, ja, und ja, schön, dass du überhaupt da bist.
Andere trinken da Bier und du isst ein
Eis. Richtig, quasi meine Belohnung ist dann das Eis. ja, du feierst das dann anders. Da kommen wir gleich drauf. Mich freut's ja schon erstmal, dass du hier erschienen bist zu dieser Folge. Ich war mir da nach deinem eben angesprochenen Klassenerhalt letzter Woche nicht sicher, ob du hier auch wirklich nüchtern erscheinst heute. Wie ist denn da die aktuelle Lage?
Ja, da müssen wir auch mal jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Letzte Woche habe ich ja schon, letzte Aufnahme, das ist ja vor 2 Wochen gewesen, habe ich ja schon von Feiern und Alkohol erzählt und dass ich das ja dann zu gegebenen Zeitpunkt auch gerne mache. Jetzt erzähle ich schon wieder davon. Also da muss ich ja mal ein bisschen aufpassen jetzt, dass dann nicht so ein Bild von mir entsteht, dass ich ja irgendwie nur an der Flasche hänge.
Wir werden das einordnen und es ist ja auch dann, wenn es nötig ist oder wann es verdient ist. Und wenn ich jetzt, und ich möchte jetzt noch mal eine junge Dame zu Wort kommen lassen, hab da natürlich auch zu Ehren von dir und deinem Verein und eurem Erfolg letzte Woche eine Kleinigkeit einfallen lassen, dann lehn dich mal kurz zurück und einfach genießen. Ja, zu euer Ehren kommt auch hier Nina Hagen nochmal zu Wort.
Hast du nicht junge Dame gesagt?
Komm, das muss man doch freundlich sein, ne? Zu Damen. Und ich schieße direkt was hinterher und dann sprechen wir nochmal ein bisschen ausführlich drüber, denn ich glaube, da hast du nichts einzuwenden, dass dieser Klassenerhalt auch zu deinen großen Momenten deiner Karriere. Und da möchte natürlich auch Opa was dazu sagen.
Große Momente deiner Laufbahn.
Klassenerhalt, herzlichen Glückwunsch nach Berlin-Köpenick. Ich habe es dir natürlich, so brauchen wir auch keinem was vormachen, natürlich auch schon persönlich gesagt, aber natürlich auch nochmal hier ganz offiziell. Du weißt, ich habe vor der Saison nicht damit gerechnet. Wie war das Gefühl? Schlusspfiff, Klassenerhalt, das muss doch besonders gewesen sein.
Ja, ich habe es ja in der letzten Folge, haben wir darüber gesprochen, da war Abstiegskampf ja großes Thema und da habe ich auch gesagt, das ist ja immer eine intensive Zeit und nicht ganz so entspannte Zeit. Hatte da aber schon die Hoffnung, dass ich bei dieser Folge vom Klassenerhalt berichten kann und das kann ich jetzt. Deswegen, absolut, das war eine absolut großartige Leistung, die ganze Saison, denke ich. Vom Sportlichen her würde ich fast sogar sagen, ein bisschen höher einzuschätzen als der Aufstieg.
Total.
Wenige haben uns das zugetraut, ich glaube das ganze Jahr über, haben immer gedacht, dass wir irgendwann einbrechen. Und das haben wir nicht, wir haben immer dran geglaubt, wir hatten das Ziel ja auch und haben es die ganze Saison verfolgt. Und du hast gerade den Abpfiff angesprochen, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zum Gefühl letztes Jahr beim Aufstieg bei dem Abpfiff, weil ja einfach keine Zuschauer da waren. Das war schon sehr komisch, da steht man dann so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Platz und weiß gar nicht, wie man sich jetzt verhalten soll.
Deswegen musste ich deinen Schrei auch über die Außenmikros bis in mein Wohnzimmer hören.
Hast du gehört?
Ja. Habe ich gehört, ja. Du warst ja auch noch komischerweise in Ballnähe, von daher.
Ja, aber das war schon komisch, aber trotzdem können wir, glaube ich, richtig stolz sein und das kann man auch mal stolz auf sich selbst sein. Ich glaube, das war eine großartige Leistung und das haben wir auch sehr ordentlich gefeiert, weil man soll die Feste dann auch feiern, wie sie fallen. Gab ja auch dann wieder ein bisschen Diskussionen, Hygiene, Abstand. Wurden ja auch 2 Spieler von uns bestraft und der Verein mit einer Geldstrafe, aber trotzdem haben wir uns das nicht nehmen lassen.
Ich habe das gelesen und das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Strafen gegen Union und 2 Spieler von ihnen, weil die Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Und wenn du mir jetzt sagst, du hast davon nichts mitbekommen, dann weiß ich, lügst du. Du bist da immer mittendrin. Von daher gib mir mal bitte nochmal ein paar Details. Was war da los? Warst du direkt beteiligt?
Ich war dabei, aber ich habe
mich... Oder warst du sogar angeklagt?
Das kann ich jetzt nicht öffentlich sagen. Da gibt's sogar eine kleine Geschichte zu, aber das muss ich dir so mal erzählen. Ich war dabei, aber ich habe mich an alle Regeln gehalten. Deswegen habe ich auch keine Strafe bekommen. Aber trotzdem haben wir es intensivst gefeiert. Stichwort Michael Jordan, ich glaube, wer die Doku gesehen hat, Zigarre war dabei. Der hat die Zigarre ja auch immer während der Saison dabei gehabt in der Kabine, aber die war jetzt bei uns dann auch dabei. Da kann ich vielleicht sogar mal...
Foto habe ich, liebe Zuhörer, wird wird gepostet. Macht euch keine Sorgen, Foto habe ich.
Ein bisschen Begleitmaterial, das muss ich mir vorher nochmal anschauen, ob man das zeigen kann, aber das können wir vielleicht...
Ich hab's schon und ich werde zeigen.
Vielleicht machen. Ja, die Kabine, also war der Ort der Feier, die sah dann ähnlich aus wie nach dem Aufstieg am nächsten Morgen und ja, was soll ich sagen, zu Hause war ich, da war es wirklich schon komplett hell draußen. Das war eine ordentliche Feier, das muss ich wirklich sagen, das haben wir den Umständen entsprechend ja ohne Fans dann sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also da kann man wieder stolz sein.
Auch auf die Feier, natürlich. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, du warst komplett voll.
Ich hatte vorher lange nichts getrunken. An diesem Abend habe ich mir dann wieder ein, zwei gegönnt und das ging auch relativ schnell, ehrlich gesagt. Aber da stehe ich auch zu und das ist völlig in Ordnung für mich. Wer mich da...
Das haben wir ja gerade besprochen. Die Feste sollen so gefeiert werden, wie sie fallen. Allgemein nochmal die Frage, ihr seid ja im Endeffekt jetzt doch wirklich klar drin geblieben. Das lag auf der einen Seite an euch, auf der anderen Seite natürlich auch, dass da mindestens zwei Vereine unten sind, die natürlich deutlich weniger Punkte haben als der Rest. Was glaubst du, was war das Geheimnis der Mannschaft, warum ihr am Ende doch recht klar drin geblieben sind? Ne? Ich meine, wenn man sich die Zweitligasaison anguckt, jetzt mal verglichen mit Paderborn, die jetzt wirklich von Anfang an ja eigentlich als Absteiger fast feststanden oder sehr lange schon und die ja wahrscheinlich gar nicht die schlechtere Mannschaft haben. Ist es so ein bisschen auch die Art Spiel, die sich bei euch vielleicht einfach eher durchgesetzt hat in der Bundesliga?
Ich glaube, da spielen viele Sachen eine Rolle. Ich glaube, wir wussten von Anfang an, dass wir gegen Abstieg spielen. Das ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber Mannschaften wie Bremen, die da irgendwann erst vor ein paar Wochen drauf gekommen sind vielleicht. Dazu kommt, glaube ich, dass wir relativ schnell gemerkt haben, am dritten Spieltag haben wir gegen Dortmund gewonnen, dass man auch das Gefühl bekommt, man kann da mithalten, man kann Spiele gewinnen. Das gibt einem ja auch dann Selbstvertrauen und den Glauben dran. Und ich glaube, auch unsere Spielweise hat einen Teil dazu beigetragen. Habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir gerade in der Hinrunde auch immer noch von jedem Gegner unterschätzt wurden, dass sie immer gedacht haben, ja, gegen die machen wir das schon irgendwie. Und ja, das hat uns dann auch geholfen. Und wenn man das Gefühl entwickelt, dass man schaffen kann und ja daran auch glaubt, und das haben wir auch gemacht, dann kann man so ein Ziel auch erreichen. Und dass man, wenn man es dann am Ende erreicht, dann ist man natürlich sehr, sehr glücklich und wie gesagt, sehr stolz auch, kann man dann auf sich selbst sein.
Ich glaube, ihr wart einfach auch ein bisschen eklig zu spielen und das ist manchmal auch viel wert in der Bundesliga. So, die letzte Frage und dann bist du auch durch. Jetzt bin ja ich ja fast hier der Moderator, aber es interessiert mich natürlich auch, weil ich ja jetzt nicht so drin bin in der Mannschaft und weil wir natürlich auch dich und dein Verein hier die Chance nutzen wollen, ein bisschen hochleben zu lassen, weil es absolut verdient ist. Ja, eingefleischte Union-Fans wissen auch um deine Situation. Und zwar läuft dein Vertrag, glaube ich, nach eurem letzten Heimspiel jetzt, glaube ich, ein oder zwei Tage später, nach eurem letzten Spiel gegen Düsseldorf, aus. Was kannst du denen sagen zu dem Stand? Wie geht's danach weiter?
Ja, das machst du sehr gut hier als Journalist, muss ich sagen. Die investigative Rolle hast du dann jetzt mal kurz übernommen.
Ja, ich werde auch irgendwelche Parolen auch nicht akzeptieren.
Ja, ich würde es dir ja sogar sagen, wenn ich es wüsste. Also es ist wirklich offen, auch in alle Richtungen. Es ist nichts entschieden. Ich glaube, das habe ich oft gesagt und jeder weiß das auch, der sich hier ein bisschen mit Union beschäftigt, dass ich gerne hier bin, dass ich auch viel ja erreicht habe hier, dass wir hier viel zusammen erlebt haben. Und da ist natürlich eine hohe Identifikation, so heißt das Wort, auch mit dem Verein. Und ja, das ist ja auch klar, dass man dann sagt, ich will hier weg. Das sagt man nicht. Also das will man dann auch nicht einfach sagen. Und trotzdem ist alles offen. Es kann in alle Richtungen gehen. Und wenn du vielleicht noch ein bisschen Geduld hast, kann ich dir in der nächsten Folge, um die vielleicht schon mal so ein bisschen anzuteasern, wie man so schön sagt, kann ich dir bestimmt da schon...
Du bist ein Vollprofi.
Da kann man dann...
Aber stresst dich die Situation so ein bisschen?
Ja.
Oder weil ich meine, es ist ja normal. Ich meine, du bist ja auf Deutsch gesagt in zwei Wochen ohne Verein. Und das in der Zeit, sage ich jetzt mal aktuell, nach Corona und so weiter, wo jetzt auch viele andere Vereine vielleicht nicht so viel Geld ausgeben können, ist das ja schon eine blöde Situation erstmal.
Ja, das stresst mich auf jeden Fall. Da bin ich auch ehrlich. Das ist diese Ungewissheit vor allen Dingen. Wie geht's weiter? Das ist ein großes Thema, das beschäftigt einen tagtäglich. Das will ich gar nicht bestreiten. Es war jetzt auch das erste Mal, und das ist ja auch eigentlich kein Geheimnis, dass ich mich arbeitslos gemeldet habe. Es blieb mir ja nichts anderes übrig, die Situation ist unklar. Das ist kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Hofft man, dass man sowas im Leben gar nicht machen muss, aber ja, das ist die einzige Lösung gewesen oder es war die vernünftige Entscheidung, das zu machen. Hoffe natürlich nicht, dass es überhaupt so weit kommt, aber ja, das ist gesagt, jetzt sind noch 2 Wochen, dann ist der Vertrag zu Ende und ja, dann bin ich Stand jetzt arbeitslos. Und das ist keine schöne Sache, auf jeden Fall.
Nein, absolut, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass da eine gute Lösung gefunden wird, vor allem, weil du ja auch gerade jetzt in den letzten Wochen wieder deutlich mehr Spielanteile hast und da ja auch absolut zeigen konntest, was du kannst und dass du ganz sicher einigen Mannschaften weiterhelfen kannst. Ja, wo wir gerade bei betrunken waren, jetzt haben wir schon in der letzten...
Ja, schönes Thema.
Ja, genau. Jetzt haben wir schon in der letzten Folge darüber, da musstest du schon drüber sprechen, wie du da betrunken den Aufstieg gefeiert hast. Jetzt musstest du schon wieder den Klassenerhalt oder die Party danach skizzieren. Da habe ich mir einfach gedacht, jetzt bin ich auch mal dran. Nicht, dass die Leute denken, du bist ja der Einzige, der getrunken hat oder trinkt.
Oh je, da musst du aber ganz tief kramen.
Da muss ich sehr tief kramen, ja. Aber du weißt relativ gut Bescheid, denn du warst dabei. Und es ist sehr lange her, Leute. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, fast 6 oder 7 Jahre. Aber weil es auch so schlimm war, kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern. Und zwar war das ein Abend bei uns.
Habe ich da einfach auch ein Foto dabei?
Ich hoffe nicht. Aber gut, wenn ich natürlich Fotos rausgebe, dann darfst du auch. Und das war, das ist bei mir grundsätzlich so, wenn überhaupt, und das ist schon, wie gesagt, 6, 7 Jahre her, danach habe ich wirklich gar nichts mehr getrunken. Dann war es, wenn dann mal zu Hause, und ich kann mich relativ gut noch dran erinnern, das war ein Abend in Köln zu Hause, also wir waren alle daheim, Family, und da sind wir irgendwie auf die blöde Idee gekommen, irgendwie so ein Trinkspiel zu machen. Stefan Reinhardt war dabei, schöne Grüße, ehemaliger Mitspieler von Bayer Leverkusen von mir und ein guter Freund. Nur was man nicht machen sollte mit dem, ist trinken. Das habe ich an dem Abend allerdings ein bisschen unterschätzt. Ja, jedenfalls war das so, dass wir einen schönen Abend haben wollten zu Hause und dann habe ich mich sehr darauf gefreut, mit dir dann nachts noch Dallas gegen Lakers zu gucken. Das ist ja immer so, wenn wir uns sehen, eigentlich, dass wir dann nachts noch ein bisschen Basketball gucken, gerade die Lakers. Nur dazu sollte es nicht mal kommen, beziehungsweise du hast es im Endeffekt allein geguckt, weil dieses Trinkspiel, nicht, dass ich mehr getrunken
habe. Weil ich das Trinkspiel besser gespielt habe.
Also nicht, dass ich mehr getrunken habe als ihr alle. Nur ihr seid einfach alle aufgestanden und habt gedacht, ja gut, hier, tschüss. Und der eine guckt Basketball und ich bin Richtung Klo gelaufen und da blieb ich auch eine ganze Zeit. Und das war nicht schön. Ich lag da die ganze Nacht. Muss aber allerdings sagen, Respekt an dich. Du hast dich fantastisch um mich gekümmert in der Nacht. Was fällt dir denn dazu noch ein?
Habe ich wirklich, kann ich mich auch dran erinnern. Lisa, meine Frau, für die es noch nicht wissen, die hat schon im Gästezimmer bei euch im Bett gelegen und dachte, irgendwann komme ich dann dazu. Ich kam dann auch irgendwann, habe dann aber nur meine Decke geholt und mein Kissen und habe mich dann zu dir auf die Couch gelegt, damit ich auch aufpasse, dass du noch atmest.
Ja, das war auch nicht weit davon weg.
Da lagst du dann neben mir auf dem Sofa und ich habe Basketball noch geschaut und ab und zu mal geguckt, ob's dir noch gut geht und ja, habe natürlich aufgepasst auf meinen großen Bruder. Na, so macht man das ja. Und aber ich erinnere mich auch,
da war ich dir sehr dankbar.
Ich erinnere mich auch nicht, das war jetzt nicht der Abend, aber das war ein Abend, Champions League Finale 2012, Finale in München, Bayern gegen Chelsea. Kannst du dich da noch erinnern, was da danach los
war? War auch nicht gut. Aber da war wenigstens mit Grund. Also da.
Das war Frustsaufen.
Ja, da, war nicht gut. Also.
Da war aber kurz vor Notarzt, das sage ich.
Ja,
dir.
Also, ja, das stimmt. Das weiß ich, weil ich den gefordert habe. Nur, ich weiß noch, dass Jessie dann gesagt hat, also Jessie, meine Frau, für alle, die es nicht wissen,
das können wir jetzt nicht machen. Stell dir mal vor, das kommt raus, dass ich hier wegen zu viel getrunken Notarzt rufe.
Das hat ja jeder verstanden nach der bitteren Niederlage.
Ja, deswegen sage ich ja, das hat ja auch einen Grund gehabt und das kommt bei mir echt auch sehr selten vor, aber das ging an dem Abend nicht anders. Aber es war, also das war nochmal schlimmer, da habe ich wirklich selbst den Notarzt gefordert, weil ich gedacht habe, okay, das geht nicht mehr lange weiter, so. Da war der Arm noch, da war er auch noch okay dagegen. Aber auch der war schon sehr unangenehm. Und ich muss ehrlich sagen, das hing mir nach. Da ging es mir auch den nächsten Tag überhaupt nicht gut. Und das war irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Also
Aber da musste dich ja nicht mal jemand zum Saufen animieren. Aber was hat mir denn da getrunken? Also wenn du getrunken hast, hast du immer sowas wie Tequila oder so gesoffen, ne?
Ja, das war so eine Zeit mit Tequila. Und weil das Einzige war, was ganz gut runterging. Also mir schmeckt der Alkohol grundsätzlich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich es auch wirklich danach gelassen.
Das kriegen wir auch noch hin.
Nach diesem Abend konnte ich selbst Tequila nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich es komplett aufgegeben danach und es hat mir nicht geschadet oder ich vermisse es nicht. Ich vermisse zumindest nicht das Gefühl, dann nachts auf dem Klo zu legen und nächsten Tag, dass es einem nur schlecht geht. Und das Schlimme ist ja, das war mir einmal schon mal irgendwie ein halbes Jahr vorher oder so passiert, auch zu Hause. Der Leon war 5 Monate, ich bin dann hoch. Und meine Frau wusste aber von meinem Zustand nichts und hat gesagt, mach doch dem Leon nochmal eine Flasche. Es war so nachts, ne, weil ich habe manchmal nachts so die...
Hast du die falsche Flasche genommen, oder?
Nee, ich habe dann einfach nur Wasser da reingemacht in eine Flasche, die er schon getrunken hatte. Sprich, er hat dann einfach nur Wasser getrunken. Und dann bin ich auch direkt zum Kotzen gegangen und habe damit Leon auch direkt aufgeweckt. Und ja, da wurde ich wieder weggeschickt von meiner Frau, völlig zu Recht. Also erstmal habe ich meinen Sohn aufgeweckt und zweitens noch eine falsche Flasche gegeben. Also das war peinlich. Und deswegen bin ich an dem Abend da, wo du dabei warst, auch gar nicht erst hochgegangen. Deswegen habe ich mich schön neben dich gelegt. War eh so ein Wandern zwischen Klo und Couch. Aber du hast dich um mich gekümmert. Das fand ich ganz fantastisch. Natürlich. Und so hat auch, so hören die Leute auch mal was, dass auch bei mir mal was schief gegangen ist. Und heute kann ich ja sehr locker darüber sprechen, weil es ist jetzt, ist verjährt, würde ich sagen.
Ja, aber das wiederholen wir nochmal irgendwann bei gegebener Gelegenheit.
Ja,
aber,
ja, genau. Naja, so viel zu diesem Thema. Ja, große Momente wie Aufstieg oder Klassenerhalt, schön und gut. Aber einen großen Moment, wahrscheinlich den größten, den du erleben könntest in deiner Karriere, den wirst du wohl nicht mehr erleben. Welcher könnte das sein?
Ich glaube, ich weiß, wo du auf hinaus willst.
Ja, richtig. Gegen mich zu spielen.
Mal gegeneinander spielen. Aufs
Bruderduell. Aufs Bruderduell, ja. Das wäre doch, wäre toll gewesen. Wir haben es leider ein paar Mal verpasst. Also, wir haben ja eine Zeit lang in einer Liga gespielt. Einmal kann ich mich daran erinnern, da saßen wir plötzlich beide auf der Bank. Oder ich glaube, du wurdest dann noch irgendwie eingewechselt, oder ich weiß es nicht. Und dann sollte es aber so kommen. Das 2012, ich mit Bayern in Bremen. Du hattest mir, also es war einen Tag vorher klar, dass ich spiele. Du hattest mir gesagt, auch du stehst in der ersten Elf. Und ja, da war quasi alles bereit. So, warum hat es dann nicht geklappt?
Ja, das ist, eigentlich haben wir es nur ein paar Stunden dann verpasst, dieses Bruderduell, aber ja, eigentlich eine schwierige Sache. Am Spieltag, glaube ich, wir hatten 12 Uhr Essen, Mittagessen und danach dann nochmal aufs Zimmer. Ich bin dann Richtung Fahrstuhl, 1-2 Spieler, unter anderem Claudio Pizarro, sind mit mir in den Fahrstuhl gestiegen, unterste Etage, ich drücke auf die 1. Und ja, als wir oben angekommen sind, das habe ich dann schon gar nicht mehr mitbekommen. Also ich, mir wurde schlecht, schwindelig, ohnmächtig. Irgendwann ging dann oben die Tür auf. Der Claudio hat mich, glaube ich, irgendwo auf den Stuhl gesetzt. Und da saß ich dann und dachte, okay, vielleicht ein bisschen wenig getrunken, ein bisschen Kreislauf, bin dann noch aufs Zimmer. Und die Jungs hatten natürlich den Arzt gerufen, der kam dann zu mir aufs Zimmer. Zudem habe ich dann noch gesagt, ja, oh, weiß nicht, auf die Bank kann ich bestimmt, vielleicht reicht's für ein paar Minuten. Aber der Arzt hat dann wohl relativ schnell erkannt, dass es dann doch wohl ein bisschen eine schlimmere Geschichte ist. Und hat dann den Krankenwagen gerufen, bin dann vom Teamhotel in Bremen mit Krankenwagen Richtung Krankenhaus. Ja, und da wurde ich dann 6 Stunden untersucht. Ich hatte immer so Bauchschmerzen gehabt, konnte auch nur liegen, sobald ich mich aufgerichtet habe oder ja irgendwie mich hinstellen wollte. Da war gar nicht dran zu denken. Da wurde mir mal schwindelig, bin direkt wieder nach hinten umgefallen. Ja, und dann nach langer Untersuchung wurde dann festgestellt, dass ich Blut im Bauch habe. Und ja, dann musste halt sofort operiert werden. Und ich habe das alles gar nicht so schlimm wahrgenommen. Aber als ich dann irgendwann aufgewacht bin, das Nächste, was ich dann weiß, dass der Arzt gesagt hat, ja, da haben sie nochmal Glück gehabt. Also ein paar Stunden später, dann wäre es wohl ja nicht so gut ausgegangen. Und ja, das war, weiß nicht, an so einem Tag, wo wir hätten gegeneinander spielen sollen. Die Eltern waren da. Unsere Eltern waren da im Stadion und ja, keiner wusste auch so genau, was ist jetzt mit mir. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist mir eine Arterie, die zur Milz führt im Bauch, ja, kaputt gegangen, gerissen und dann ist das Blut im Bauch gelaufen. Und ja, ich wurde rechtzeitig operiert. Das Einzige, was zurückgeblieben ist jetzt, ist eine große Narbe am Bauch. Aber das war schon ein einschneidendes Erlebnis.
Das
war, da war ich dann, glaube ich, 10 Tage im Krankenhaus und ich glaube, ich kann mich noch erinnern, die Reha ging so los. Das erste Reha-Training war ein 5 Minuten spazieren gehen. Das war das, was ich dann irgendwann nach 3 Wochen, das war das
höchste. Und hast du es geschafft, aber dann?
Ja, ich hab sogar 6 geschafft.
Das ist, ja, aber nein, ich kann ja.
Ja, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis.
Und ja, absolut, für uns alle.
Nicht schön.
Für uns alle, auch für mich. Ich meine, ich kann das ja mal ein bisschen aus meiner Sicht an dem Tag wiedergeben, weil für mich war das, also ich hörte dann, oder wir saßen auch am Mittagstisch mit Bayern, ne, in Bremen, weiß nicht, aufs Spiel gefreut und dann weiß ich gar nicht mehr genau, wer mir die Nachricht geschrieben hatte, ob das Lisa war oder die Mutter oder der Vater. Und geschrieben, ja, Felix ist mit Bauchweh zum Arzt oder so. Oder Bauchweh und Krankenhaus oder was auch immer. Und ja, der erste Gedanke von mir, ich meine, wir hatten es in der letzten Folge, habe ich gedacht, okay, der ist jetzt wieder nervös vor so einem Spiel, vor so einem Ereignis, er ist wieder nervös, hat Bauchweh, so, und dann geht er nachher nach Hause und gut ist, so, und dann war das Spiel. Dann sind wir zurückgeflogen nach München und als wir gelandet sind, da kam dann direkt die Nachricht von euch, dass du eben diese Not-OP am Bauch hattest. Und ich kann mich noch auch, also für dich einschneidend, für mich natürlich auch, wie man sich vorstellen kann, wenn man sich solche Sorgen macht. Und ich weiß es noch, wie wir angekommen sind. Und ich hatte die Nachricht im Auto bekommen und dann bin ich auch erstmal wirklich 10 Minuten im Auto sitzen geblieben zu Hause und hab geheult, weiß ich. Und dann kam aber Gott sei Dank relativ schnell so, dass die OP gut verlaufen ist. Irgendwie nochmal Glück gehabt und ich wollte natürlich irgendwie sofort nach Bremen, aber jetzt mit dem Gedanken, dass es gut gegangen ist und wie du weißt, das war die Woche, wo wir unser Champions League Halbfinale, Rückspiel auswärts in Madrid hatten, also sprich, wir sind eigentlich nächsten Tag direkt nach Madrid geflogen und ich habe einen Jupp angerufen, er hat gesagt, Trainer, ich muss nach Bremen, mein Bruder ist im Krankenhaus und dann sagt er, ja klar, aber wie dringend ist es denn, wir fliegen morgen nach Madrid, wir haben da Champions League Halbfinale, Rückspiel, es geht ums Finale und hat gesagt, ja, natürlich total dringend. Die OP ist jetzt anscheinend ganz gut gelaufen, aber und hat gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn du beim Team bist. Also natürlich jetzt nicht gesagt, so, du musst zum Team, dann nix da, sondern ich konnte das schon selbst entscheiden, aber dadurch, dass es dann gut war und ich glaube, wir hatten dann auch kurz Kontakt, sind wir nach Madrid geflogen, sind dann ins Finale eingezogen und dann sind wir zurück nach München und dann bin ich natürlich direkt zu dir und war dann froh, dass du dann doch schon einigermaßen vernünftig wieder aussahst, dass du wohl doch ganz gut überstanden hast. Und aber ja, nicht nur für dich, auch für mich ein einschneidendes Erlebnis. Heute kann man
aber da
froh sein drüber.
Der Finaleinzug, dass ihr das Halbfinale da erfolgreich bestritten habt, das hatte auch zu meiner Genesung dann ein bisschen beigetragen. Ich konnte das Spiel zwar nicht sehen, weil ich da wirklich noch zu schwach für war. Ich glaube, 10 Minuten habe ich mir angeschaut, dann ging nicht mehr und trotzdem irgendwie bin ich dann nachts aufgewacht, habe dann irgendwo schnell geschaut, habe gesehen, dass ihr gewonnen habt und da ging es mir schon noch ein bisschen besser. Also danke nochmal dafür.
Ja, gerne. Nichts lieber als das in dem Moment. Ja, wir haben eben ein bisschen Bremen schon angesprochen und auch da gibt es natürlich eine aktuelle Entwicklung. Also ich bin natürlich sehr froh, dass ihr nicht dort steht, wo Werder Bremen aktuell steht. Aber ich weiß, dass du mit Bremen als ehemaliger Spieler ja sehr verbunden bist. Auch ich war ja damals großer Fan, das stimmt. Aber du gerade natürlich als ehemaliger Spieler ein besonderes Verhältnis hast. Ich weiß, dass du auch nach deiner Karriere gern dort in der Nähe auch wieder wohnen willst. Und sag doch mal, geht dir das nah, was aktuell los ist? Ich meine, es sieht ja relativ klar danach aus, als wenn sie absteigen würden. Wie siehst du das? Bist du eher froh, okay, Hauptsache ihr nicht? Oder was für Gefühle hast du damit? Weil ich weiß, dass du dich auch mit Bremen sehr, sehr identifiziert hast.
Ja, ich leide da auf jeden Fall schon sehr mit. Also ich habe eben gesagt, es ist halt so ein Team dann, was von Anfang an nicht auf den Abschiedskampf vorbereitet ist. Und wenn du dann irgendwann da unten reingerätst, kommst du da irgendwann auch nicht mal raus. Und klar, da blutet mir schon das Herz, das zu sehen, weil ich ja zum Teil auch ein grün-weißes Herz habe und ja 6 Jahre da gespielt habe und gelebt habe und eine sehr enge Verbindung auch zu der Stadt und zu den Leuten auch im Verein habe. Und deswegen ja, lässt mich das auf jeden Fall nicht kalt. Und jetzt ist ja natürlich die kuriose Situation, dass wir am nächsten Wochenende, am letzten Spieltag, ja auch noch helfen können, weil wir spielen gegen Düsseldorf, der direkte Konkurrent von Werder. Wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen und Bremen gewinnt gegen Köln, dann ist Bremen zumindest in der Relegation und nicht direkt abgestiegen. Und ja, das...
Also du musst auf jeden Fall spielen, du bist motiviert. Nochmal. Also man hat ja im letzten Spiel von euch gesehen, die Motivation vor Hertha zu landen ist nicht da. Gut, das habt ihr beantwortet. Aber du bist auf jeden Fall motiviert, irgendwie Bremen noch zu helfen. Das ist gut.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich werde natürlich auch versuchen, das an die Kollegen weiterzugeben. Aber für uns ist es ja so, dass wir, ich meine, jedes Bundesligaspiel für Union Berlin sollte ein besonderes sein. Und jeder Bundesliga-Sieg vor allem auch. Und deswegen... Ja, von meiner Seite aus ist es eigentlich schwierig zu sagen, man muss die Jungs überhaupt motivieren. Ich denke, jeder sollte Bock haben, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Aber natürlich nochmal auf die Situation hinzuweisen, da nochmal alles reinzuhauen, dann auch für Werder. Da werde ich nochmal das ein oder andere Wort an die Kollegen loswerden.
Absolut, absolut. Zeigt, dass ihr es besser könnt als Dortmund, zumindest in dem einen Mainz-Spiel. Oder auch einfach besser als ihr im letzten Spiel. Das wird doch auch schon reichen. Aber nein,
ja, das auf jeden Fall, das sollte.
Auch ich würde mir natürlich wünschen, um das abzuschließen, dass ja Bremen drin bleibt, auch wenn ich früher eine viel engere Bindung hatte irgendwie als Fan, diese sag ich mal Scharf, Miku, Ailton Zeit, wo einfach da auch noch richtig schöner Fußball gespielt wurde. Und also geändert hat sich das erst, als du da hingegangen bist. Nein, Spaß beiseite. Aber da hatte ich natürlich auch noch eine Bindung. Aber gerade als du dann weg warst, dann so diese, weiß ich nicht, dann waren da nachher natürlich auch Personalentscheidungen und Trainer, so dieses Dutt, Skripnik, Nuri, dieses, dann wurde echt noch schlechter Fußball gespielt. Also da habe ich mich als Fan ehrlich gesagt so ein bisschen, oder ehemaliger Fan, so ein bisschen von der Bindung so ein bisschen distanziert. Aber trotzdem gehört Bremen eigentlich in die Bundesliga und ich habe zwar meine Zweifel, aber hoffe, dass es noch irgendwie klappt.
Wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Na gut, Union, Werder, jetzt vielleicht ein kleiner Abstieg, aber trotzdem müssen wir es ja ansprechen. Real Madrid spielt auch wieder Fußball.
Richtig, seit einer Woche.
Wie sieht's da aus? Also relativ erfolgreich sogar. Die Corona-Pause scheint euch ja gut getan zu haben.
Das sehr gut genutzt.
Dir persönlich auch. Ich meine, du hast jetzt ja auch alle 3 Spiele komplett durchgespielt.
So fühle ich mich auch heute.
Bevor wir jetzt über die allgemeine Situation.
So geht's mir heute auch.
Bevor wir die allgemeine Lage sprechen, wollte ich zu einem besonderen Moment in den 3 Spielen kommen.
Das hat mir imponiert.
Du hast ein Tor geschossen. Direkt nach 4 Minuten im ersten Spiel nach der Corona-Pause.
Das ist richtig.
Und der Ball ging ja auch, wer es gesehen hat, der Ball ging ja auch so ein bisschen über den Torwart. Aber ich würde es jetzt nicht als Lupper bezeichnen, oder?
Nein, hätte ich auch nicht. Aber ich muss natürlich berichten, ich habe natürlich in den Tagen danach sofort Opa angerufen und habe ihn darauf angesprochen, weil das steht uns nicht zu entscheiden, ob das ein Lupper ist oder nicht. Sondern Opa hat das Original empfunden und ich habe ihn gefragt. Das erste war,
Das war so schön locker aus der Hüfte. Hat ihm gut gefallen. Hat ihm gut gefallen. Und er sagt, alles, was über den Torwart ist, das ist ein Lupper. Also es geht als Lupper durch, aber natürlich auch kleine Manöverkritik.
Ein Powerlupper.
Kleine Manöverkritik von Opa, das musst du viel öfter machen. Also das nicht zufrieden sein, finde ich gut. Hat er recht. Und nein, also das hat natürlich irgendwie auch ein bisschen geholfen, ne, um irgendwie wieder reinzukommen. Ich meine, wir haben 4 Monate kein Fußball gespielt. Stadion ohne Fans und so weiter und so ein bisschen in den sogenannten Flow zu kommen, benutze ich eigentlich nie das Wort, ist mir aber gerade eingefallen, hat das natürlich hier als Einstieg ganz gut geholfen, hat ganz gut gepasst, das Tor, und ja, wir sind ganz gut gestartet, du hast recht, also es fühlt sich ganz gut an, ich glaube, wir haben die Situation ganz gut angenommen mit dem ohne Fans, ich meine, die Liga ist extrem eng bei uns. Wir sind jetzt aktuell Erster, punktgleich mit Barcelona. Und hoffe, dass am Ende immer noch so ist. Aber man merkt schon bei uns in der Mannschaft, dass dieser Spirit absolut da ist, unbedingt Meister werden zu wollen. Wir sind motiviert. Ich glaube, das hat man jetzt in den ersten 3 Spielen auch gesehen. Sind gut marschiert. Das heißt nicht, dass wir immer 90 Minuten gut gespielt haben, aber man merkt, dass man das alle wollen. Wir hatten das eine oder andere schwere Spiel jetzt auch schon, was wir gewonnen haben. Von daher definitiv ein guter Start jetzt, ja. Nach
Corona. Aber ich sehe es auch bei dir, dass du bist. Ich erkenne das ja bei dir immer so Körpersprache. Du wirkst sehr motiviert. Ich meine, du hast auch dann ein Tor gemacht, hast alle Spiele gemacht. Aber wenn jetzt dann auch der Havertz kommt nach Madrid, dann musst du ja auch dich ranhalten, nicht, dass du dann auch bald arbeitslos
absolut,
bist.
Absolut. Ich werde auch dann das bald anmelden. Du musst mir dann mal ein paar Tipps geben, ein paar Kontakte, wo man da die Arbeitslosigkeit anmelden kann.
Aber was jetzt, ihr spielt ja schon sehr spät, ne? Also das sind ja Uhrzeiten da, 22 Uhr, 23 Uhr, na klar, durch die Temperaturen. In Spanien ist es ja auch irgendwo sinnvoll, aber ich meine, wenn man 23 Uhr spielt zum Beispiel, wie ist da der Tagesablauf? Das stelle ich mir echt schwer vor.
Ja, ist auch nicht so einfach. Also das ist natürlich ein Unterschied von Heim- zu Auswärtsspiel. Beim Heimspiel, da treffen wir uns meist auch immer erst so um 14 Uhr mittags, dass dann der Tag zusammen nicht so lang wird. Also da schaue ich schon, dass ich ausschlafe dann morgens. Dann treffen wir uns, dann machen wir meist noch so ein kleines, kurzes Training dort bei uns auf dem Trainingsgelände. Ja, dann gibt's Mittagessen, dann haben wir die sogenannte spanische Siesta, die wird dann auch natürlich eingehalten, wird nochmal 2-3 Stunden geschlafen, damit habe ich gar keine Probleme. Ja, dann gibt's nochmal so ein Pre-Match-Meal, also einfach nochmal ein Essen davor und dann, und das ist halt das andere als aktuell, gerade bei Heimspielen, dann gehen wir, da unser Stadion, in dem wir jetzt spielen, das ist die Stefano, das Kleine, ist ja auf unserem Trainingsgelände. Dann gehen wir halt wie so eine E-Jugendmannschaft so zu Fuß rüber zum Stadion. Und also kein Bus, kein nix. Und spielen dann Fußball, ne? Und so ist dann natürlich auch so ein bisschen das Empfinden, sag ich mal, als wenn du so zu so einem Trainingstestspiel gehst, aber das muss halt dann so ein bisschen von innen kommen, diese Motivation. Aber klar, ist schon spät, die Spiele. Du kommst dann, gerade wenn man jetzt gestern das Auswärtsspiel sieht, habe ich ja vorhin gesagt, bis dann irgendwie nachts um 4:30, 5 dann wieder zu Hause in Madrid. Also wir fliegen direkt nach den Spielen immer nach Hause noch. Ja, das ist schon spät und vor allem stelle ich es mir natürlich auch für dich schwer vor, weil du musst dich ja natürlich auf diesen Podcast hier vorbereiten und auch mit Details glänzen. Sprich, du musst diese Spiele dir auch angucken so spät, ob du willst oder nicht.
Das ist richtig. Das eine Spiel, aber das ist jetzt gegen Valencia. Das habe ich nur bis zur 60. Minute geschafft. Da ist dann das 1-0 vor euch gefallen und dann habe ich euch einfach mal vertraut, dass ihr das Ding zu Ende spielt, und war ja auch der Fall, aber das war dann schon spät, da bin ich echt dann schlafen gegangen. Jetzt natürlich das letzte Spiel gegen Sociedad San Sebastian, da habe ich mir zu Ende angeschaut und ja, die Tabellenführung geholt. Ich bin sehr stolz, aber das erste Spiel gegen Eibar, danach gab es ja so ein paar Meldungen, dass der Coach, der Sisu, da so eine kleine Ansprache gehalten hat, eine kritische Ansprache nach dem Spiel. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen da aus der Kabine. Ist das wahr oder war es gar nicht so schlimm, wie es da irgendwo stand?
Naja, so schlimm, wie es irgendwo steht, ist es ja nie. Das weißt du ja auch. Das ist ja immer, um noch ein paar mehr,
ja, aber ich muss ja nachfragen,
ein paar mehr Klicks, ein paar mehr Zeitung zu verkaufen. Von daher, das ist ja meist in beide Richtungen
übertrieben, aber nein, es stimmt schon. Also er war dann auch mit der zweiten Halbzeit, wir alle, vielleicht nicht so ganz einverstanden. Ich meine, wir haben eine super erste Halbzeit gespielt gehabt, haben 3-0 geführt gehabt und wussten natürlich auch, okay, in 3 Tagen ist das nächste Spiel gegen Valencia, ein guter Gegner. Ja, da hat sich vielleicht so ein bisschen schon im Kopf eingeschlichen, okay, das verwalten wir so ein bisschen, spielen das runter und sind dann nächsten Spiel wieder fit. Aber ja, das ist einfach irgendwie das falsche Denken. Das darfst du einfach nicht machen, weil das kostet dann am Ende irgendwie mehr Kraft, wenn du dann noch kriegst noch wieder ein Tor, das 3-1 und dann musst du doch wieder ein bisschen mehr machen. Das kostet dann am Ende mehr Kraft, als wenn du einfach weitermachst, ne? Das weiter genießt, weiter gut spielst, weiter Gas gibst und ja, da waren wir alle nicht so ganz zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Man kann auch sagen, dass es ein Stück weit normal ist nach 4-5 Monaten.
Ja, ist auch oft leichter gesagt als getan.
Erstmal das. Also
ein bisschen genießen, ein bisschen Spaß
haben. Erstmal das und du kommst natürlich auch dann nach 5 Monaten ohne Spiel auch rein und dann merkst du natürlich irgendwann auch so ein bisschen die Müdigkeit und ja, also die zweite Halbzeit war nicht ganz ideal und das stimmt auch, aber ja, ist dann mal so. Aber mir ist das auch immer lieber und das ist auch okay, wenn man mal irgendwas anspricht, wenn man gewinnt und positiv läuft, da ist man vielleicht ein bisschen empfänglicher auch für Kritik, als wenn du verlierst, plötzlich alles schlecht ist. Von daher ist gut und es hat ja dann auch auf die, zumindest jetzt mal, stand jetzt 2 folgenden Spiele ganz gut geholfen.
Ja, du hast ja bestimmt schon einige solche Ansprachen erlebt. Wer ist da so ein bisschen der Trainer, der da so am lautesten wurde und mal so am aggressivsten?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe Van Gaal damals habe ich schon 1-2 Mal so ein bisschen aggressiv erlebt in München. Pep kann das auch, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine angenehmere Art und Weise irgendwie. Auch Jupp ist auch schon mal laut geworden. Also muss ja auch irgendwie im Repertoire von dem Trainer sein, finde ich, auch mal so eine Ansprache an den Trainer, an die Mannschaft zu halten. Wenn's nötig ist. Aber das waren so die, an die ich mich erinnern kann. Und
oder der Vater.
Den Vater. Haben wir ganz vergessen, ja. Stimmt. In jungen Tagen, auch der konnte laut werden. Ja.
Der scheint kurz vor Kopfnuss immer.
Ja, ist richtig. Ja, er war auch der Typ, der dann auch mal sich zur Not mit den Eltern und Trainern von den Gegnern ja zunächst verbal duelliert hat und manchmal musste man ihn zurückhalten, dass das nicht auch noch mehr wird. Ja, das stimmt. Also würde ich vielleicht mit Van Gaal auf eine Stufe stellen. Ja, sehr
gut. Ging auch damals schon um so viel.
Bitte?
Da ging ja auch damals schon um so viel.
Ja, da schon um sehr viel. Ja, ja, sehr gut. Also schönen Gruß an dieser Stelle auch. Ne? Ich glaube, den Vater haben wir noch nicht gegrüßt. Ja. Kommt hier wieder natürlich in sehr guter Manier rüber. Ja, wir gehen weiter. Wir haben das ja angekündigt, dass wir in jeder Folge ein paar Kommentare von euch und Anregungen oder Fragen hier beantworten. Und so auch.
Ist denn wieder was reingekommen?
Es ist wieder was reingekommen.
Ja, es läuft ja
wie in der Spiele. Ja. 3 Fragen haben wir uns hier, oder 3 Kommentare haben wir uns hier rausgesucht. Das waren die einzigsten 3, die eingegangen sind. Nein, Spaß beiseite. Macht da weiter, bitte. Auch wenn ihr jetzt von mir aus bei den ersten beiden Mal dabei wart. Nach wie vor, die Adresse ist luppen@studio-bummens.de. Wir sind sehr, sehr offen für alle Anregungen und Fragen. Und wie ihr seht, picken wir uns da immer wieder welche raus. Die erste, ich lese das mal kurz vor, der Vollständigkeit halber, und dann werden wir das mal beantworten. Auch du hör gut zu, du kommst da auch vor. Hallo liebe Großbrüder, als Mecklenburger Jung, Klammern, aus Kühlungsborn, kenne ich, kennst du auch, ne? Kühlungsborn?
Habe ich meine Platzreife im Golf gemacht, aber bitte weiterlesen. Oh,
sehr gut, ich nicht, habe ich nicht. Verfolgt man eure Karriere natürlich automatisch intensiv. Der Podcast gefällt mir sehr gut. Er zeigt insbesondere Toni von einer lockeren Seite, die man in den meisten Interviews so gar nicht erwarten würde. Ja, da spreche ich auch nicht mit meinem Bruder. Aber auch Felix ist ein wunderbarer Gesprächspartner, der seinen Bruder auf witzige Art auf die Schippe nimmt. Also erst einmal großes Lob an euch. An welches erste fußballerische Ereignis erinnert ihr euch? Ich frage mit Hintergedanken, da in Tonis Film ein Ausschnitt von einem seiner ersten Hallenturniere gezeigt wird. Und wie es der Zufall will, haben wir, meine besten Freunde und ich, gegen Toni gespielt und Greifswald 1-0 geschlagen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ein paar Erinnerungen an das Turnier. Es war die Landesmeisterschaft. Kann sich Toni auch daran erinnern? Die Ausschnitte sind vom Spiel gegen uns. Wir hatten da lila Trikots an. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, an die Aufnahmen des gesamten Spiels zu kommen? Und von Felix würde ich gerne noch wissen, wieso er bei Per Mertesackers Abschiedsspiel war, beziehungsweise wie diese scheinbar gute Freundschaft entstanden ist. Alterstechnisch sind die beiden ja doch etwas auseinander. Liebe Grüße, euer Posti. Puh, so, ich Posti, ordne das mal kurz. Erstes fußballische Ereignis, Felix, schieß los.
Ja, lange her. Gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wie ich zum Fußball gekommen bin. Wir haben ja damals mit Badminton angefangen. Wir sind dann mehr oder weniger in der Badmintonhalle groß geworden. Der Onkel war Badminton-Trainer. Mutter DDR-Meisterin, aber das nur am Rande. Wie ich zum Fußball gekommen bin, das weiß ich. Zwar stand in der Badmintonhalle stand immer so eine kleine Vitrine mit ein paar Pokalen drin. Und irgendwo hat man im Fernsehen mal gesehen, dass es beim Fußball auch Pokale zu gewinnen gab, die waren aber immer viel größer. Und dann dachte ich, okay, ich will die größeren Pokale gewinnen und ja, da bin ich halt zum Fußball gegangen.
Ja,
und
sehr pragmatisch.
Erste Erinnerung aktiv, dafür ist es fast schon zu lange her. Aber was ich sagen kann, er redet ja auch hier von Landesmeisterschaft, das ist ja so Landesmeisterschaften, Bezirksmeisterschaften in der Halle, das waren ja immer so die größten Ereignisse früher in der ganz frühen Jugend und daran erinnere ich mich gerne und da haben wir auch, glaube ich, auch den ein oder anderen Titel eingesammelt. Aber so an einzelne Spiele wie das 1-0, was er hier anspricht, wo sie uns geschlagen haben oder dich geschlagen haben, da kann ich mich leider nicht dran erinnern.
Ja, ich auch nicht, tut mir leid. Also es gibt natürlich so viele Spiele, Turniere, irgendwie, an denen man noch so lose Erinnerungen hat. Dieses eine eher weniger. Also es gibt natürlich das eine oder andere Hallenturnier, wie damals das Knabenturnier, was wir gewonnen haben in Neubrandenburg, wo wirklich mit Hansa Rostock damals, wo wirklich alle Bundesligamannschaften dabei sind und wo auch irgendwie der Ausgangspunkt war, weil Bayern war da auch und war so ein bisschen der Ausgangspunkt davon, dass auch Bayern dann Interesse irgendwann an mich hatte, Entschuldigung, ich habe jetzt so viel vorgelesen hier, jetzt wird es langsam schwierig mit der deutschen Sprache.
Nimm dir die Zeit, hol den Eis.
Aber an dieses eine Spiel kann ich mich auch nicht erinnern. An Niederlagen erinnere ich mich sowieso nicht so gern. Aber von ansonsten natürlich sehr viele tolle Ereignisse auch in der Jugend. Und das Zweite, das ist natürlich eine exklusive Frage an dich mit dem Per.
Ja, der Lange. Wir haben ein Jahr zusammengespielt in Bremen. Da haben wir uns kennengelernt und jetzt muss ich schon wieder vom Feiern und Trinken erzählen.
Ja, ich kann da nichts dafür.
Ja. Mein erstes Jahr in Bremen, erstmal von zu Hause weg, alleine gewohnt natürlich. Und der Per hat sich da das erste Jahr sehr gut um mich gekümmert, hat mich jedes zweite, dritte Wochenende auch mal mitgenommen abends und da sind die ein oder anderen legendären Feiermomente entstanden und wir waren irgendwie direkt auf einer Wellenlänge, also auch vom Humor, von Interessen. Hatten auch einen sehr guten gemeinsamen Freund oder haben den auch immer noch und sind über die Jahre immer in Kontakt geblieben, weil einfach die Chemie stimmt bei uns und wir uns sehr gut verstehen.
Ist auch ein guter Typ, und, also ich kann ja da auch mitreden. Da
habe ich mich natürlich auch sehr
kann ja da auch mitreden. Ich habe ja mit dem Per auch ein paar Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und muss sagen, ich kann das sehr gut verstehen, dass man mit ihm auch sehr gut auf einer Wellenlänge sein kann. Ist
absolut Wahnsinnstyp. Auch hier liebe Grüße an den Langen. Ich grüße gerne, wie du sicher schon vernommen hast. Aber da habe ich mich auch sehr gefreut, dass er mich zu seinem Abschiedsspiel eingeladen hat nach Hannover. Was soll ich sagen? Auch das war dann wieder ein legendärer Abend.
Ja, gut.
Aber gut. Nein, ein sehr, sehr guter Typ, Per Mertesacker, auf jeden
sehr
Fall.
Sehr gut. Sehr gut. Haben wir das geklärt. Ja. Zweite Frage.
Zweite Nachricht, also das ist dann jetzt auch für dich, das musst du dann beantworten. Also, das sind aber auch mehr, also jetzt so ein bisschen, das sind drei Fragen, die in Richtung deiner Fußballschuhe gehen. Ich lese jetzt mal die erste vor. Wie kommt es, dass du immer noch die alten Modelle von Adidas auf dem Platz trägst? Wer deinen Film gesehen hat, weiß, dass du weiße Fußballschuhe tragen musst, sonst fühlst du dich nicht wohl. Es gibt ja auch andere weiße Schuhe für den Platz. Würde mich mal interessieren. So, in die Richtung gehen jetzt mehrere Fragen, deswegen ja, kannst du eigentlich direkt mal dazu was sagen.
Ja, gut. Es stimmt, dass ich weiße Schuhe anhaben muss, um mich wohlzufühlen. Jetzt speziell auf diese Frage bezogen. Ja, es gibt andere weiße Schuhe, aber der Unterschied ist, dass vor ein paar Jahren unser gemeinsamer Ausrüster Adidas diesen reinen Lederschuh, der dieser Schuh, den ich trage, nun mal ist, so ein bisschen abgeschafft hat. Und was auch immer für Materialien die Schuhe jetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage wieder einen Lederschuh gibt, aber es gab eine lange Zeit lang keinen.
Ja,
gibt's. Es gab eine Zeit lang keinen und deswegen wollte ich unbedingt bei dem Lederschuh bleiben, weil ich mich mit dem einfach wohlgefühlt habe. Und deswegen bin ich einfach auch sehr lange in diesem Schuh geblieben. Das ist jetzt mal die Antwort auf diese Frage. Aber da waren noch ein, zwei, oder?
Dazu waren noch ein, zwei Sachen. Da, was Sie geschrieben haben, ist es so, dass es nur noch für dich angefertigt wird? Oder eigentlich ist es ja so, das weiß man ja eigentlich, dass in den Verträgen ja auch steht, dass man immer den aktuellsten Schuh tragen soll, auch einen dann aus den Werbezwecken.
Bei mir nicht.
Aber du machst das halt nicht.
Nein, das steht bei mir nicht.
Adidas Vertrag. Dazu? Steht bei dir nicht. Ja, hast du gut verhandelt. Sehr gut sogar. Aber was sagen die dazu? Oder entwickeln die den Schuh oder produzieren die nur noch für dich?
Ja, also grundsätzlich, wie man sich denken kann, es ist ja kein aktueller Schuh. Da kann man dann schon mal ausgehen, dass in dem Fall Adidas das natürlich jetzt auch nicht immer so überragend findet. Weil man muss sich ja vorstellen, die Kinder gehen in den Shop, sagen, ich möchte den Schuh vom Toni Kroos haben. Und der Shop muss sagen, oder Adidas muss sagen, den haben wir aber nicht. So, von daher ist das natürlich
Dann sollen sie den von Felix
kaufen. Genau. Ist das natürlich marketingtechnisch eher so ein halbgutes Zusammenspiel. Aber sie wissen halt, dass ich diesen Schuh brauche, dass ich den nicht wechseln will, aber trotzdem Adidas-Spieler sein will. Also es ist ja immer noch, auch für Adidas-Seite, immer noch besser, ich habe Adidas an, also auch wenn es ein alter Schuh ist, als irgendeine andere Marke oder irgendeinen Konkurrenten. Von daher haben wir uns da vor ein paar Jahren drauf geeinigt, dass das auch im Vertrag ist. Und ja, es ist der Fall, der wird noch produziert, aber eben in dem Fall nur für mich. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also auf diesem Wege auch einen großen Dank an Adidas. Weil.
Also wirst du sagen, du spielst in deiner Karriere keinen anderen Schuh mehr, nur noch den.
Davon muss man zu diesem Zeitpunkt ausgehen, ja. Wie ist das bei dir? Also ich möchte mal da drauf eingehen. Wie ist das bei dir? Bist du so einer wie die meisten, wo einfach, ja, neuer Schuh stellst du hin und den spielst du halt? Oder bist du da auch ein bisschen wählerisch oder Probleme mit Wohlfühlen mit neuen Schuhen?
Ja, vertraglich ist es bei mir so, dass ich den aktuellsten Schuh spielen sollte. Mach's aber ehrlich gesagt auch nicht immer. Krieg den neuesten Schuh immer. Ich spiele das Modell Copper. Was auch ein Lederschuh ist. Also ich
bin also gibt's auch wieder ein
großer Fan vom Lederschuh. Ja, den gibt's halt auch schon wieder 2 Jahre, glaube ich. Und spiele jetzt aber, glaube ich, das viertletzte Modell oder so. Also ich spiele jetzt gerade auch nicht den neuesten, weil ich einfach es Quatsch finde, alle 2-3 Monate den Schuh zu wechseln, weil jetzt eine neue Farbe rausgekommen ist.
Aber hast du Probleme mit Farben?
Vertraglich,
oder dass du einige gar nicht...
Nein, nicht Probleme, aber ich habe zurzeit jetzt einen schwarzen Copper, einen schwarz-roten, der begleitet mich eigentlich schon fast durch die ganze Saison und wenn ich den erstmal eingespielt habe, dann will ich den auch so lange spielen, bis er kaputt ist eigentlich und wie gesagt, natürlich ist es ein großes Thema, Marketing, du musst die aktuelle Farbe spielen, hast es ja gerade ein bisschen erklärt, aber mir geht es ja auch so ein bisschen um das Wohlfühlthema und da ich jetzt ja nicht unbedingt auch das Gesicht von Adidas bin, vielleicht fällt das dann auch nicht ganz so auf, dass ich dann immer noch so diesen nicht aktuellsten Schuh spiele.
Aber du hast ja das Thema genau angesprochen.
Aber es gibt auf jeden Fall einen Lederschuh.
Nein, du hast ja das Thema genau angesprochen, das ist ja das, was mein Problem so ein bisschen damals war. Dass du hast dann eine neue Farbe und es war ja auch zwischendurch mal weiß und dann war es okay, nur ich bin auch ein Typ, der so einen Schuh einfach lange spielt, also ich brauche pro Saison eigentlich nur so 2, 3, 4 Paar Schuhe bis der so richtig auf Deutsch gesagt ausgelatscht ist und dann fühle ich mich sehr wohl drin. Und wenn das aber so ist, dann war es einfach schon wieder so, dass schon wieder der neue Schuh da war, den du spielen musstest, in wieder noch einem hellgrün und hellgelb und pink und was auch immer. Und da war ich einfach nicht so der Fan von. Und zu guter Letzt.
Für mich produzieren sie halt nicht einen extra Schuh.
Ja, aber du hast eine größere Schuhgröße als ich, das ist das Problem. Sonst könnte ich dir natürlich mal ein paar rüber schicken, aber das bringt nichts. Naja, und die letzte Frage. Grüße an die Sportsfreunde Groß. Leider muss ich euch in der Aussage Finisher von Bill Goldberg korrigieren. Eieiei. Es ist der Jackhammer und nicht das Spear.
Muss man sagen, wir hatten letzte Folge das Thema Wrestling.
Ja, richtig. Es ist der Jackhammer und nicht der Spear. Aber der Spear war häufig die Vorbereitung auf den Jackhammer. Eine kurze Frage habe ich noch an euch.
Haben wir das auch geklärt.
Wie weit verfolgt ihr das Geschehen um Hansa Rostock und den von eurem Vater trainierten Greifswalder SC? Also erstmal zum Ersten, so wie du es eben schon richtig gesagt hast. Wir hatten letzte oder vor zwei Wochen hatten wir das Thema Wrestling und sind da auch so unsere Lieblingswrestler von damals durchgegangen. Und ich habe da versucht, mit Fachwissen zu glänzen und das wurde jetzt direkt wieder aufgedeckt. Ich sag einfach mal, für die meisten hat auch schon das Bier gereicht, so stehen lassen.
Na klar.
Zumindest bei mir, an dich hat das Bier schon immer gereicht, da brauchte ich den Jackhammer nicht mehr.
Stimmt.
Inwieweit verfolgst du das Geschehen um Hansa Rostock und Greifswald?
Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die Ergebnisse von der dritten Liga anschaue, das mache ich ja auch eigentlich in jedem Spieltag, dann geht schon irgendwie automatisch der erste Blick zum Ergebnis von Hansa Rostock. Ich meine, ich habe da 8 Jahre gespielt in der Jugend, auch 1,5 Jahre oben bei den Profis. Das ist irgendwo dann klar, dass da eine Verbindung da ist. Muss aber auch sagen, das ist aber auch so das Einzige, weil ich kenne keinen mehr, der dort spielt, auch keinen mehr, der drumherum irgendwie da arbeitet. Deswegen ist da so ein bisschen die Beziehung und die Verbindung auch verloren gegangen. Und trotzdem, wie gesagt, geht der erste Blick beim Ergebnis dann immer dahin. Ja, und nach Greifswald, da wo alles angefangen hat und wo der Vater jetzt ja wieder Trainer ist, ja, da hole ich mir die Infos dann halt von ihm persönlich, wenn ich mit ihm telefoniere. Und es interessiert mich dann auch schon. Die haben ja auch so ein bisschen da einen Plan, wollen in die Regionalliga aufsteigen und ein bisschen was entwickeln. Der Vater will da den technischen Direktor spielen. ja, viel Erfolg, sag ich da.
Glück auf,
sag ich da. Aber ja, also interessieren tut's mich auf jeden Fall, aber ich denke da jetzt auch nicht tagtäglich dran. Wie ist bei dir?
Ja, ähnlich muss ich sagen. Also natürlich irgendwie ein bisschen mehr Greifswald. Ich glaube, weil da auch ein bisschen was entstehen soll, glaube ich. Ne, wir haben ja ein bisschen eine Art Geldgeber, der da ein bisschen was machen will, dass es da vorangeht, dass sie im Idealfall aufsteigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit der aktuellen Saison war. Die war jetzt durch Corona gestoppt. Sie waren, glaube ich, Zweiter. Also haben auf jeden Fall irgendwie.
Ja, aber der erste ist aufgestiegen. Die haben das da so entschieden, dass der erste aufsteigt und Greifswald noch in der Liga bleiben muss.
Das ist ein bisschen bitter.
Also ein großer Rückschlag. Rückstand?
Rückschlag. Kein Problem. Das ist gut. Muss ich meinen Vater anrufen, ob der das verarbeitet hat. Das ist natürlich schon bitter. Ja, ansonsten zu Hansa Rostock muss ich ehrlich sagen, ganz wenig. Ich meine, du weißt das damals, wir sind alle da hingegangen und einer nach dem anderen ist weg. Also erst ich, dann du, dann der Vater, beziehungsweise wurde gegangen. Ich weiß nicht genau, wie es war. Und irgendwie natürlich verliert man damit natürlich auch so ein bisschen den Bezug. Und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre guckt, wie dort gearbeitet wurde, ich glaube, da wird heute noch der Trainer von 2017 bezahlt und da auch noch die 5 danach und Sportdirektoren und was auch immer. Das ist schon ein bisschen sehr bitter. Und da hat man nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwie, weißt du, das Gefühl von damals, ich weiß das noch, wie wir da hingegangen sind und da war Bundesliga-Fußball und wir sind jedes Wochenende begeistert ins Stadion gegangen, um Hansa zu gucken und irgendwie da hat es was gehabt, irgendwie das wurde irgendwie die letzten Jahre sehr irgendwie runtergewirtschaftet. Ich meine, man hat immer noch irgendwie ein Erstligastadion da, aber ich glaube die Führung dort war nicht mehr wirklich so erstligareif schon seit einigen Jahren. Deswegen hat man so ein bisschen den Bezug verloren, was ich sagen kann dazu. Aber klar, guckt man mit einem Auge.
Aber jetzt stehen sie ganz gut da eigentlich, haben die Chance aufzusteigen.
Ja, dann ja, toi toi toi. Also ich wünsche dir natürlich das Beste, aber so selbst diese Emotionen sind jetzt nicht mehr so da. Von daher, ist das eher noch so ein halber Blick, der da hingeht. Da haben wir doch alle noch ein bisschen was anderes zu tun. Da anschließend Jugend, Rostock, Greifswald, ist mir tatsächlich die Tage eine Frage eingefallen. Und die haben wir weder hier irgendwie im Vorfeld besprochen, noch habe ich dir die jemals so gestellt. Und das ist eigentlich eine relativ persönliche Frage. Und
was ich dich immer schon mal fragen wollte.
Ja, was ich dich immer schon mal fragen wollte und es noch nie gemacht habe. Ich meine, wir haben das ja schon so ein bisschen in der einen oder anderen Folge skizziert, dass wir ja wirklich eine Jugend hatten, die, ja, irgendwie wir saßen ja quasi aufeinander, wir haben alles zusammen gemacht, wir sind zusammen in die Schule, wir sind zusammen zum Training, wir haben alles zusammen gemacht, haben Zimmer geteilt, was auch immer. Und da ist mir echt die Tage mal eingefallen, als ich dann eben aus dieser Zeit mit 16 nach München gegangen bin, habe ich ja irgendwie nie gefragt, was du davon hältst. Also na klar war es für dich okay irgendwie, dass ich das mache als sportliche Entscheidung, aber ich habe nie irgendwie, glaube ich, nach einem Okay, sondern habe das einfach halt so entschieden, weil ich glaubte, dass das auch für mich der beste Weg ist. Wie war die Zeit für dich damals? Also die erste Zeit oder wie und vor allem, wie hast du es dann auch mit der Zeit gemacht? Ich meine, wie gesagt, wir haben wirklich ja so viel Zeit miteinander verbracht, wie man gar nicht, ja, wie andere gar nicht verbringen können miteinander. Und das war plötzlich von einem auf den anderen Tag weg. Wie hast du das irgendwie kompensiert und aufgenommen?
Ja, das war, danke, dass du mich übrigens nicht gefragt hast. Dann hättest du die Antwort bekommen, bleib doch bitte hier. Weil das war damals halt schwer vorstellbar für mich, ohne dich ja so zu leben, so wie ich es vorher halt kannte, dass wir alles zusammen gemacht haben. Deswegen war das, als die Entscheidung fiel, das war ja, die Entscheidung ist ja gefallen, glaube ich, ein halbes Jahr dann, bevor du dann wirklich weggegangen bist. Man hatte dann so ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, aber als der Moment dann da war, war es schon sehr schwierig. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und von dem Moment an ist es ja einfach auch so, jetzt, das ist jetzt knapp 15 Jahre her, dass wir uns ja wirklich nicht oft sehen. Das, was wir vorher an Zeit jede Minute verbracht haben, ist dann wirklich auf Einschlag aufs Minimum reduziert worden. Und das ist ja bis heute der Fall, dass das ist, was wehtut und was sehr, sehr schwer fällt. Klar.
Absolut. Aber kannst du dich so an die erste Zeit so erinnern oder an den Moment? Weil ich sag mal so, es gibt ja Sachen, an die man sich gewöhnt. Ich glaube, spätestens als du dann auch nach Bremen gegangen bist, ein paar Jahre später, hast du dir dann irgendwie auch dein Umfeld irgendwie aufgebaut dort, ne? Du hast das gesagt, ein Pair oder was auch immer. Also hattest dann so die Kontakte, aber wie hast du das dann irgendwie so kompensiert, die erste Zeit in Rostock damals? Weil es war ja, ich meine, wenn man alles zusammen macht und plötzlich der nicht mal da ist, dann hast du da irgendjemand anders dann oder
Ja, das hat sich dann entwickelt. Also dann hatte man irgendwo ja keine andere Wahl, sich auch mit anderen zu beschäftigen, was ja auch nicht schlimm ist. Klar, aus der Schulklasse, dann aus den Jugendmannschaften und so, da hat man schon sich ein paar Jungs gesucht, mit denen man dann Zeit verbringt. Und das ist ja auch gut. Das hätte man auch ja vorher machen können. Haben wir ja nicht, haben eigentlich wirklich alles zu zweit und zusammen gemacht. Aber klar, das entwickelt sich dann auch und dann stellt man auch fest, ja, wie wichtig Freundschaften sind. Und zu Hause war es ja so, dass ich ja dann der Held war, ne? Einzige Kind noch zu Hause, konnte machen, was ich wollte, hab bekommen, was ich wollte. In dem Fall war es gar nicht so schlecht. Aber es hatte dann ja auch positive Seiten, wie gesagt. Man hat gemerkt, wie wichtig dann auch Freundschaften sind und werden können. Und ja, das ist ja auch bis heute so. Und wir haben ja immer gesagt, wenn irgendwann mal die Karriere vorbei ist, dann hofft man, dass man dann auch wieder mehr Zeit zusammen hat.
Absolut, absolut. Nein, für mich war das ja auch damals. Also ich bin dann natürlich gegangen, weil ich irgendwie die sportliche Entscheidung getroffen habe und die war ja auch sportlich absolut richtig. Aber klar, also für mich war das am Anfang auch natürlich sehr, sehr schwierig. Ich bin ja da ins Jugendhaus, /Internat nach München gegangen und ja, auch wenn ich dort wirklich super aufgenommen wurde, egal von allen, wirklich von der Mannschaft und alles, war es, ich habe ja anfangs A-Jugend gespielt noch, dann Amateure, dann später bei den Profis und es war alles super und alles gut aufgenommen, aber natürlich habe ich das total vermisst zu Hause und ich habe mir am Anfang auch immer irgendwie so, ich habe glaube ich da einen 3-Jahres-Vertrag gehabt am Anfang und wirklich am Anfang, um so ein bisschen mir das einzureden, weil ich natürlich auch Heimweh hatte. Also da gibt's nichts anderes. Da habe ich mir irgendwie auch gesagt, so in 3 Jahren gehst du eh wieder zurück. So, das machst du hier 3 Jahre. Also natürlich wusste ich irgendwie für mich, das wird nie passieren. Aber ich habe mir das so in den schwierigen Momenten so ein bisschen eingeredet, um es mir vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Aber nein, ich glaube, jetzt, wenn man das heute zurückkommt, war es, glaube ich, trotzdem ja auch wichtig, sage ich mal. Ich meine, wir hatten ja auch Alter. Ich meine, ich 16, du warst, als du nach Bremen gegangen bist. Wie alt warst du da?
19.
Naja, und dann auch ein Alter, wo das auch okay ist und normal ist. Ich meine, gut, vielleicht 16 ist vielleicht schon früh, aber jetzt auch nicht komplett unnormal. Und ich glaube, um sich dann so ein bisschen weiterzuentwickeln, ist es dann auch im Nachhinein, glaube ich, gut. Aber damals war es schon schwierig, das stimmt.
Absolut, absolut.
Ja, zum Ende habe ich noch eine Geschichte und ich will unsere Zuhörer ja nicht nerven, weil ich habe auch unter der Woche nochmal auf Social Media darauf aufmerksam gemacht und wir haben ja schon, glaube ich, in der vorletzten Folge von Einfach mal Luppen darüber gesprochen und zwar diese Corona-Warn-App. Damals haben wir noch gemeckert, schau mal, und 2 Wochen später ist sie da. Hättest du das geglaubt?
Ja.
Und
Hast du deinen Beitrag so geleistet?
Ja, genau. Hast du sie schon?
Wärst du jetzt böse, wenn ich Nein sage?
Ja.
Nein, ich hab sie nicht.
Okay. Du lädst sie dir bestimmt gleich runter, ne?
Aber dann weist doch mal drauf hin, dass ich sie mir hole.
Ja, pass auf. Und da ich das ja schon, da ich ja meine Meinung schon kundgetan habe und das ja schon ein paar Mal auch erklärt habe und ich auch keinem damit auf den Sack gehen will, will ich aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, weil ich glaube, schon eine sehr, sehr wichtige Hilfe sein kann für die Zukunft. Ich habe aber die Woche ein Video bekommen von einer Person, die das hervorragend erklärt hat. Und auch wenn ich hier natürlich über Podcast kein Video abspielen kann, werde ich die Audio von diesem Video abspielen. Und ich glaube, man braucht auch das Video dazu nicht, wenn man hört, was er dazu zu sagen hatte. Ich habe das von ihm bekommen und ja, besser kann ich es auch nicht erklären. Ja, gib dir mal Mühe.
Bitte macht mit und ladet die Corona-Warn-App auf euer Handy. Helft euren Omas, Opas und Eltern, die App zu installieren. Zeigt im Sinne der Gesundheit und unserer Wirtschaft Solidarität mit allen Mitmenschen. Vielleicht können wir dann auch bald wieder größere Veranstaltungen wie Konzerte und Fußballspiele besuchen. Wer es noch nicht kapiert hat, die Corona-Warn-App unterstützt uns im Kampf gegen Corona. Hilft nur, wenn ihr mitmacht. Wird mit jedem Nutzer nützlicher. Hilft, Infektionsketten zu unterbrechen. Sagt Bescheid, wenn es ernst wird. Schützt alle, die euch wichtig sind. Die Corona-Warn-App kennt euch nicht. Hilft euch aber trotzdem. Nicht quatschen, sondern machen. Euer Kalli, Rainer Kallmund.
So, und?
Hat der Kalli dir geschickt, oder was?
Hat der Kalli mir geschickt, ja. Die ab.
Die waren ab. Ja, aber Recht hat er doch.
Recht hat er, der Kalli. Der Kalli ist ein super Typ und das hat er mir geschickt. War wahrscheinlich so ein Rundvideo. Also er hat mich nicht persönlich angesprochen, aber hat er mir geschickt und ich könnte es nicht besser und schon gar nicht ausführlicher erklären als Kalli. Von daher, hoffe auch, dass, wenn ich es jetzt schon nicht getan habe, dass er dich überzeugen konnte, dir das Ding runterzuladen.
Natürlich. Sehr gut. Mach ich. Versprochen.
Gut. Das ist doch ein schöner Abschluss dieser Folge.
Jo.
Es war mir wieder ein Fest. Was machst du heute noch? Absolut.
Ich werde jetzt meinen Freund, unseren Kumpel Martin Rütter anrufen. Der hat nämlich Geburtstag heute. Er wird 50.
Richtig.
Auch da nochmal beste Glückwünsche und liebe Grüße.
Auch von mir. Ich habe das schon abgearbeitet.
Das werde ich jetzt noch tun und sonst, Feierabend, ne? Reicht doch. Vielleicht ist noch ein Stück Erdbeerkuchen da.
Ja, dann schau mal. Also, es war mir wieder ein Fest. Ne? Liebe Podcast-Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ihr wisst mittlerweile, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Apple Podcast, Spotify und auch sonst überall, wo Podcasts laufen. Wir freuen uns weiterhin über eure Kommentare. Nochmal luppen@studio-bummens.de und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Jawohl, besser wird's nicht. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.